Da kommen wir der Bergpredigt zum nächsten Punkt, und zwar zu der zweiten Glückseligpreisung. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass das glückselig eigentlich im tiefsten Grunde heißt, der glückselig ist zu beneiden. Also, man hat ja gesehen, das erste Mal glückselig, also zu beneiden ist, wenn jemand arm im Geist ist, das heißt, wenn er nichts zu bringen hat, wenn er auf den Herr Jesus angewiesen ist. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr, ich sag's mal so, dramatischen Punkt, wenn die Bibel sagt, zu beneiden bist du, wenn du traurig bist. Wisst ihr, und das ist natürlich hier eine Aussage vom Herrn Jesus, die ist schon mehr wie dramatisch. Es ist ja heute eine Zeit, wo man, sagen wir mal, Event als Fremdwort schon eingedeutscht hat. Das heißt, es muss immer etwas los sein. Traurigkeit ist verpönt. Wenn jemand traurig ist oder nicht auf diese Schiene aufspringt, auch in gläubigen Kreisen, dann ist das ein Zeichen der Erfolgslosigkeit. Und man geht auch in gläubigen Kreisen immer mehr nach Erfolg. Traurigkeit ist also wirklich gebrandmarkt. Obwohl die Bibel sagt, wenn jemand traurig ist, wird sein Herz gebessert. Die Bibel ist gerade umdreht. Und man darf nie vergessen, dass Traurigkeit hat auch mit dem Sündenfall zu tun. Als der Jesus das Kreuz musste und diesen Kampf in Gethsemane hatte, sagt er ja mit seinen Jüngern immer wieder, was sie tun sollen, und immer wieder schlafen sie ein. Und die Bibel betont dann, dass teilweise vor Traurigkeit die ganze Haltung der Jünger geschehen sind. Und ich kann mich aber erinnern, mir hat jemand erzählt, da war Brüder und Schwesternpaar, also leibliche Brüder und Schwestern, waren beide bei der evangelischen Bruderschaft. Und bei derselben Verkündigung ist Folgendes passiert. Er hat immer mehr gejubelt und sie kam immer mehr die Tränen nahe und ist innerlich völlig zerbrochen. Bei beiden hat der Herr gewirkt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das sieht. Wenn der Jesus hier sagt, du bist zu beneiden, wenn du traurig bist, dann wirst du getröstet werden. Das ist eine ganz dramatische Komponente. Es gibt einfach Traurigkeit und die gehört zum Sündenfall. Und der Sündenfall ist das normale Leben. Das muss man einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Wir leben in keiner heilen Welt. Und wir sind sowieso eine Wohlstandsgesellschaft. Nur die wesentlich Älteren wissen noch, dass es einen Krieg gegeben hat und was das für Konsequenzen hatte. Ganz viele von uns sind in der Wohlstandsgesellschaft groß geworden, die wissen gar nichts. Aber Traurigkeit ist etwas, das gehört zum Existenzkampf, zum natürlichen Leben. Es ist eine Folge vom Sündenfall. Und da gehört auch dazu, bei Gläubigen, Sündennot, dass er Not hat über die eigene Sünde. Da gehört dazu der Kampf im Beruf, da gehört dazu der Kampf in der Familie, da gehört dazu der Kampf in der Gemeinde, da gehört dazu der Kampf mit sich selber, mit seinen eigenen Problemen, da gehört dazu der Kampf mit dem gefallenen Körper, Krankheit, Tod. Das sind Dinge, da muss man einfach sagen, das bewirkt Traurigkeit. Aber die Bibel sagt nicht nur, das ist eine Wurzel der Traurigkeit, sondern es gibt auch eine Traurigkeit, die ist von Gott selber ausgelöst, nämlich durch Erziehung, wo Gott gezielt bei uns Traurigkeit auslösen will. Das heißt, er lässt uns der Versuchung ausgesetzt werden. Und dadurch entsteht Anfechtung, dadurch entsteht Traurigkeit, dadurch kommt auch unser Versagen zu Tage, es wird sichtbar. Und wenn Apostelgeschichte 14, 22 sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen, dann ist das der Normalfall. Und das wohl hat der Herr hier hauptsächlich gemeint, diesen Kampf, wo einfach die Traurigkeit dazugehört. Traurig ist ein griechisches Wort, das heißt Penteo. Und jetzt ist interessant, muss man sich ja schon fragen, Trauernden, da könnte man jetzt denken, die deutsche Sprache ist ein bisschen anders wie die griechische, da könnte man jetzt denken, ja, wenn Traurigkeit kommt. Aber dieses Wort steht im Präsensaktiv. Das heißt dauernd. Das ist ein Gedanke, den man gar nicht haben will. Das heißt, die Bibel sagt hier praktisch, glückselig, wenn du dauernd praktisch in einer Situation bist, wo die Traurigkeit einfach auch dazugehört. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch, mir ist am liebsten, wenn die Traurigkeit weg ist. Mir ist am liebsten, wenn die Erfechtung weg ist. Mir ist am liebsten, wenn ich meine Ruhe haue. Ganz ehrlich. Aber es gehört dazu. Es gäbe kein Wachstum. Es gäbe keine geistliche Reife. Es gäbe auch keinen Sieg. Es gäbe auch keine tiefe Hinwendung zu meinem Jesus, dass mich ihn viel mehr braucht als alles andere, wenn nicht diese Kämpfe, wenn nicht diese Traurigkeit, wenn nicht das eigene Versager wäre. Was mich hat immer schon schockiert, dass das im Präsens aktiv steht, habe ich nie gesehen. Dass das praktisch etwas ist, das mein ganzes geistliches Leben die ganze Zeit begleitet. Ich weiß ja nicht, die Leute, wo ja diese Eventkultur und dieses Wohlfühlevangelium verkündigen, die kennen teilweise auch Griechisch. Wenn ich das lese, dass das im Präsens aktiv steht, ich weiß ja nicht, was sich da im Kopf abspielt. Ist ja... Aber man muss natürlich aufpassen. Es gibt genauso Bibelstellen, die sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist ein Gegenpol, das sind zwei Pole. Also beides gehört dazu. Die Traurigkeit oft über diese Welt, die Traurigkeit, der Jesus hat über Jerusalem geweint, da sie nicht bekehrt haben. Und gleichzeitig wiederum die unbändige Freude an der Erlösung, am Herr Jesus, am Reich Gottes. Wisst ihr, das ist ein Wechselspiel wie eine Waage. Aber jetzt wollen wir das Traurige angucken heute. Im Normaler heißt das ganz einfach trauern oder klagen. Wenn es anders gelagert ist, heißt es betrauern, beklagen, bedauern. Das heißt, wo ich selber dann letztendlich Dritte im Auge habe. Man sieht, dass geil so viele Bibelstellen sind, die das haben. Und ich möchte es einfach nochmal so sagen, glückselig sind die Trauernden. Es gibt eine gute und eine schlechte Traurigkeit. Ich gehe mal davon aus, dass der Jesus die Traurigkeit gemeint hat, die wirklich geistlich zu rechtfertigen ist. Und das möchten wir uns angucken. Wenn man jetzt die Bibel einfach einmal in der Bandbreite durchguckt, dann fällt auf, dass es hier Dinge gibt. Zum Beispiel Hannah, 1. Samuel 1. Hannah hatte kein Kind. Und das war in Israel, wo ja es wichtig war, wo auch die Verheißungen waren, wenn du Gott dienst, ist der Köcher gefüllt. Das heißt, du hast Nachkommen, die dich versorgen. Sie hatte kein Kind. Und er hatte zwei Frauen. Und die eine hatte Kinder, die andere nicht. Es war ja eine furchtbare Situation. Und jetzt sagt die Bibel in Vers 8, Elkanah, aber ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich nicht mehr wert als 10 Söhne? Also es kann ganz normale Traurigkeit entstehen durch Kämpfe. Aber jetzt drehen wir mal den Spieß um. Am Schluss hat diese Traurigkeit bei der Hannah überschwängliche Freude ausgelöst, weil sie nicht nur einen Sohn, sondern noch mehr Kinder bekommen hat. Und der Sohn, den sie bekommen hat, den sie Gott geweiht hat, das war das Werkzeug Gottes für Israel. Wisst ihr, zuerst vor der Freude kommt oft die Traurigkeit. Vorm Sieg kommt der Kampf. Vorm Überwinden ist oft die Niederlage. Das ist einfach das Normale. Und ich denke, wir müssen geistlich normal sein und die normale geistliche Dinge annehmen. Und da gehört dazu, dass Traurigkeit einfach der Normalzustand ist. Ich muss es mir leisten können. Das ist eine Frage auch einer biblischen Ausrichtung einer Gemeinde, dass ich, wenn ich traurig bin, in die Gemeinde kommen kann und nicht heucheln muss, dass ich jetzt grinse. Zum Beispiel ist interessant, es ist ja sinnlos zu heucheln. Gott hat den Menschen so gemacht, dass du gar nicht heucheln kannst. Wenn du traurig bist und lächelst, sieht man sofort, wisst ihr, wo man sieht. Ihr müsst nur auf die Backenknochen gucken. An die Wangenknochen siehst du sofort, ob hier eine Verhärtung ist und dann weißt du genau, es ist geheuchelt. Wobei es oft arme Leute sind, die dann versuchen, dem Anspruch gerecht zu werden. Kommt doch einfach in die Gemeinde und zeigt, du bist traurig. Wenn dich dann jemand fragt, du willst nichts sagen, dann sag ihm ganz offen, es geht dich nichts an, ich will es dir nicht sagen. Weißt du, da ist schlimm dran. Müssen wir immer frömmer sein, wie man eigentlich von Gott her erwartet? Müssen wir immer so sein, wie alle erwarten? Können wir nicht sein, wie wir sind? Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Ihre Gemeinde musst du sein können, wie du bist, nämlich ehrlich. Wenn ich jetzt traurig bin ich traurig. Was denkt ihr, was die Leute mich fragen?
Warum ist das so? Warum siehst du so aus? Was ist mit deiner Frau? Was ist mit deinen Kindern? Was ist, die fragen mich wie im Revolving-Verfahren. Wenn ich jetzt, sagen wir da, empfindlich wäre, dann würde ich fast durchdrehen. Da muss ich immer sagen, ist okay. Manchmal muss ich sagen, ist halt so. Und ich sage es mal vorsichtig. Ich habe viel mit Gemeinschaft zu tun gehabt, die haben sich begrüßt. Und das sage ich ganz ehrlich, das hat mich geprägt. Und das ist auch ein guter Gruß. Die haben sich begrüßt mit dem Satz, Kampf und Sieg. Also ich habe klipp und klar gesagt, da hat dann keiner mehr gefragt, wie geht's dir? Die haben gesagt, Kampf und Sieg. Also zu Deutsch, es kracht, aber wir werden überwinden. Das ist das mit der Traurigkeit. Sie gehört einfach dazu. Lukas 22, 45. Als er vom Gebet aufstand, hier ist der Gebetskampf Jesu, bevor er gefangen genommen wird, und zu seinen Jüngern kam, fand er sich schlafend vor Traurigkeit. Wisst ihr warum? Er hat ihnen ja gesagt, jetzt endet dieses normale Zusammensein. Ich werde jetzt sterben müssen. Wisst ihr, und die Jünger haben das ja nicht begriffen in der Tiefe. Das Wichtigste für den Jesus war, ans Kreuz zu gehen, sein Blut zu vergießen, die Erlösung zu vollführen, aufzuerstehen von den Toten, ins himmlische Heiligtum zu gehen. Sie sehen vordergründig, es wird vordergründig etwas zerstört. Eine wunderbare Gemeinschaft mit ihm und darum sind sie traurig. Wisst ihr, das Problem. Wir müssen aufpassen, dass wir nur dort traurig sind, wo es wirklich biblisch richtig ist. Nicht, dass wir menschlich einfach menschlich denken und uns hier übers Geistliche wegsetzen. Weil dann zerreibst du dich. Wenn du immer diese Erwartungen hast und sie werden nicht erfüllt. Weil die Bibel sagt doch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Das heißt, ich kann doch nicht immer denken, dass es so geht, wie ich will. Auch geistlich. Es geht nicht so, eure Gemeinde nicht. Mir ist oft passiert, da hat was geistlich wunderbar geklappt. Ich habe immer geglaubt, jetzt geht's so weiter. Das war jetzt für mich klar, es geht jetzt immer so weiter. Es ging keine 4 Wochen, kam der Gegenschlag, dann ist völlig schief gelaufen. Und dann muss ich sagen, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Warum soll ich jetzt traurig sein wegen dem? Vorwärts. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Traurigkeit muss man auch biblisch bewerten. Jetzt wollen wir mal gucken, wie hier die Bibel das zeigt. Johannes 16, Vers 5 bis 7. Da kann man auch die Jünger ein bisschen verstehen. Nun aber gehe ich zu dem hin, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch das gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber dann sagt der Herr Jesus, wenn ich aber nicht gehe, das heißt die Gemeinschaft mit euch nicht beende, kommt der Beistand nicht, nämlich der Geist der Sohnschaft. Und das ist dramatisch. Interessant ist, dass er sie nicht tröstet. Es gibt eine Traurigkeit, die kommt von meiner Einstellung, die vielleicht falsch ist, und da tröstet Gott nichts und da berichtigt er mich. Vers 20, im selben Kapitel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit soll sich in Freude wandeln, das ist das Normale. Wenn Gott einen bestimmten Weg hat mit mir als Mensch, und das gehört dazu zum Wachstum, zur Reife, um geistlich ihm zu dienen, da man zuerst traurig ist, dann kommt hinterher die Freude. Da muss ich diese Traurigkeit einfach annehmen, genauso wie ich Anfechtung annehmen muss, Trübsal annehmen muss, mit dem Blick, dass Gott ein Ziel hat und dass dann die Freude kommt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß genau, dass es leicht zu sagen ist, wenn man nicht drinsteckt. Wenn man drinsteckt, sieht es oft anders aus. Hiob 30, 27. Hiob ist ja das Musterbeispiel eines furchtbaren Kampfes, wirklich eines Kampfes. Er sagt hier, 30, 27, meine Eingeweide sind zum Sieden gebracht und haben keine Ruhe. Die Tage meines Elends sind mir entgegengetreten. Traurig gehe ich einher ohne Sonne. Ich stehe in der Gemeinde auf und schreie um Hilfe. Ist doch super, der war ehrlich. Hiob ist für mich ein Musterbeispiel eines ehrlichen Menschen. Aber er sagt klipp und klar, mir geht es so dreckig, dass ich selbst in der Gemeinde aufstehe und schreie. Und die Bibel sagt nicht, dass es falsch war. 2. Korinther 2, 7. Da geht es um Gemeindezucht. Sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Also die Bibel sagt, wenn zum Beispiel Gott bestimmte Erziehungsmaßnahmen anordnet, das kann auch Gemeindezucht sein, dann ist es richtig, dass eine gewisse Traurigkeit entsteht. Aber man darf es nicht übertreiben, sonst entsteht wieder eine Traurigkeit, die übermäßig ist und die zum Schaden führt. Also ihr merkt schon, es geht bei Traurigkeit und bei allem, was mit dem zu tun hat, ums Gleichgewicht. Oder man würde sagen, beim Licht um den Dimmer. Wie stelle ich es ein? Also es darf nicht zu dunkel sein, nicht zu hell sein, sondern es muss genau so sein, wie Gott es will. Von daher ist das Thema biblisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll und auch nicht einfach. Aber es spielt eine wichtige Rolle, weil, ich sage es mal so, es wird keinen geben, der nicht irgendwo mit dieser Traurigkeit des Lebens oder mit der Traurigkeit, die durch einen geistlichen Kampf entsteht, etwas zu tun hat. Markus 10, 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Das ist jetzt interessant. Man kann traurig werden geistlich, wenn Gott verlangt, dass ich einen Preis bezahle und ich will ihn nicht bezahlen. Das war hier der Fall. Dann passiert was ganz Einfaches. Da tröstet auch Gott nicht. Da wartet er, bis ich Buße tue. Und so lange bleibt die Traurigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also hier gibt es differenzierte Ansätze. Wisst ihr, oder sagen wir, wenn ein Mensch sich bekehrt, so in der ersten Liebe, da hat er ja nur die alten Kontakte. Irgendwann wird er dann isoliert. Das ist normal. Das ist völlig normal. Wenn er aber dann plötzlich merkt, vielleicht durch Eigenheiten, wenn ich nicht genau zu der anderen passe, ich passe auch nicht zu den anderen, das ist einfach normal. Dann kriegst du eine gewisse Isolation in der Gemeinde. Dann passiert dir das Gleiche, was da von der Welt passiert, passiert dir in der Gemeinde. Das ist dann bitter. Und das ist eine Traurigkeit, ich finde, die kann man auch zeigen. Warum nicht? Also ich bin natürlich ein Typ, bei mir ist das so ein Wechselspiel. Bei mir ist die Frage immer, werde ich traurig oder wütend? Das ist immer die Frage. Wobei ich eher dazu neige, wütend zu werden, gell? Wisst ihr, das sind so Kleinigkeiten. Ich sage zum Beispiel, Brüder, pass mal auf. Ich bin krank, meine Frau ist krank. Das ist halt so. Ich kann trotzdem Gott dienen. Aber ich habe einen Zirkus, einen richtigen Zirkus. Einen Medikamentenzirkus. Einen Zirkus mit Flüssigkeit. Einen Zirkus, wie viel ich trinken muss. Einen Zirkus. Und dieser Zirkus läuft in der Regel morgens ab. Seid ihr, Brüder, ihr müsst mich ja nicht morgens bei der ersten Versammlung auf einer Konferenz predigen lassen. Das sage ich Ihnen. Da kriegst du das Programm, wo bist du eingeteilt? Der erste auf Sonntagmorgen. Du bist auch Brüder, Entschuldigung. Wisst ihr, das sind Dinge, wenn du das dann 3, 4, 5 Mal erlebt hast, wirst du nicht mehr wütend, dann wirst du traurig. Oder resigniert. Resignation und Traurigkeit sind siamesische Zwillinge. Muss man aufpassen. Gell? Von daher glaube ich immer, dass ein bisschen wütend wäre, besser ist als traurig. Das ist so ein Fall. 1. Thessalonicher 4, 13. Ich will aber, Brüder, nicht euch in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wisst ihr, wenn ein Mensch mit dem Tod in Berührung kommt, dann geht die Hoffnung völlig weg. Wisst ihr, wenn du mal richtig mit dem Tod in Berührung kommst und ein Mensch hat keine Hoffnung, weiß nicht, dass er auferstehen wird, weiß nicht, dass der Herr Jesus hat, dass er wieder vielleicht seine Angehörigen, die auch gläubig sind, wieder sehen wird und es wunderbar sein wird, dann kommt Traurigkeit, ist normal. Alles, was ich jetzt beschreibe, gehört zu der normalen Traurigkeit. Wir sehen nachher die geistliche Traurigkeit. Johannes 21, 17. Es geht wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift durch, dass die Traurigkeit eine menschliche Komponente hat und eine göttliche. Die menschliche, die ist zuerst schon mal, das muss man einfach sagen, die ist normal. Man braucht das auch nicht vergeistlichen, sondern das ist normal. Johannes 21, 17. Das dritte Mal fragte er, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Der Jesus sagt immer, liebst du mich mit Agape? Und Petrus sagt immer, ich liebe dich mit Phileo. Also nicht geistlich, sondern seelisch. Und ich sage es mal vorsichtig, irgendwo heißt dann das dritte Mal, fragt ihren Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und jetzt benutzt der Herr Jesus auch das Wort, hast du mich, ich sage es mal in meinen Worten, wenigstens seelisch lieb. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Wisst ihr, es kann auch passieren, wenn ich den Herr Jesus nicht verstehe, wenn ich sein Handeln nicht verstehe, oder wenn ich nicht verstehe, was mit mir los ist, dass ich vielleicht traurig werde und denke, warum lässt der Herr jetzt das bei mir zu? Warum muss das jetzt so sein? Warum? Ich meine es doch gut, ist doch alles bestens. Aber hier ist ja ganz einfach. Er hat es einfach nicht begriffen. Und wir müssen immer davon ausgehen, dass es Dinge gibt, da wo man gar nicht traurig wäre, wo man einfach sagen müsste, vielleicht verstehe ich es nicht. Und es gibt halt ein Problem, wenn man langgläubig ist und sich auch die Ungläubige überlegen fühlt, was oft nicht gerechtfertigt ist, wir sind aus Gnade gerettet, dann kommt man es so, wie soll ich sagen, in eine Haltung hinein, wo man sich überlegen fühlt und wo dann man auch souverän ist und dann lässt Gott es aus Erziehungsgründen zu, dass das zusammenbricht. Dann kommt Traurigkeit. Das ist eine Traurigkeit, die ist heilsam. Das werden wir nachher sehen. Nehemia 2, 1 bis 3. Es geschah im Monat Nisan im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Fällt euch auf, was mit dem Nehemia ist? Der war ehrlich. Selbst in politischer Funktion war er ehrlich. Er hat ganz offen gezeigt, er ist traurig. Und hier ist er traurig, weil das Reich Gottes am Boden liegt. Das ist eine Traurigkeit, da kann man wirklich traurig sein. Wisst ihr, wenn du mal siehst, was heute alles passiert, da kann man traurig werden. Wenn du siehst, wie die Christenheit geblüht hat nach dem Krieg, in Erweckungen, wo nach dem Krieg ist richtig nochmal ein Aufschwung gekommen, wenn du jetzt siehst, wie alles langsam aber sicher zu Ende geht. Das ist schon lange kein christliches Abendland mehr, geschweige denn ein christliches Deutschland. Wir sind nicht nur ein Heideland, wir werden systematisch von politischen Kreisen, die in der 68er Generation praktisch geboren worden sind, die jetzt diese Programme durchziehen, das ist immer eine Feindschaft gegen das Evangelium. Wisst ihr, und das ist dann so, in Tridea kommt jetzt zum Beispiel, jetzt muss die Lehrerin ihre Kettchen mit einem Kreuz um den Hals abnehmen. Gleichzeitig gibt es wieder Urteile, wo man sagt, es darf jemand ein Kopftuch tragen. Wisst ihr, es ist so, die Religionen, selbst die, die uns bekämpfen und eigentlich unsere Kultur auslöschen werden, die werden teilweise geschützt. Und die Gläubigen, die hier linientreu zum Staat und zu allem stehen, die werden dann niedergemacht. Wenn du da nicht traurig wirst, ja, wann wirst du dann traurig? Ich denke einfach, das ist etwas Normales. Römer 9, 2. Paulus sei innerstes Herz. Dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und dann erklärt er, dass denen alles gehört hat. Jetzt müssen sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißung. Israel hat alles gehört. Die haben gar nicht geglaubt, dass es mit den Heiden teilen müssen, wie es ja geschehen ist. Jetzt sagt Paulus, es ist so schlimm für ihn und so traurig, dass er sogar seine eigene Verwerfung, sein eigenes Verlorengehen in den Betracht ziehen würde. Und das wäre ihm lieber, als dass sein ganzes Volk hier der Herr Jesus nicht findet. Katastrophe. Man kann traurig sein, weil sich Leute nicht bekehren. Und das ist biblisch in Ordnung. Man kann traurig sein, weil sich die Kinder nicht bekehren. Man kann traurig sein, weil sich die Eltern nicht bekehren. Man kann traurig sein, weil im nächsten Umfeld, Mann, wenn er eh ist, gläubig, ungläubig, wenn sich der Ehepartner nicht bekehrt, man kann traurig sein, wenn man für Leute kämpft, die einem Herzen liegen und sie bekehren sich nicht. Das ist normal. Das ist auch von Gott her richtig. Und das sind dann Traurigkeiten, wo der Herr sagt, glückselig, wenn du traurig bist. Glückselig, wenn du trauerst, dass jemand nicht gerettet wird. Wisst ihr, auch glückselig, wenn jemand trauert wie die Jünger, jetzt neutestamentlich umgesetzt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Du hast keine so enge Gemeinschaft mit dem Herr Jesus und du empfindest, dass er dir ferne ist und du dann traurig wirst. Das ist normal. Schau gut, das ist glückselig. Bist du glücklich zu preisen, weil das zeigt, dass du Sehnsucht nach dem Herr Jesus hast. Das zeigt, dass du willst, dass andere gerettet werden. Das sind dann Dinge, die sind positiv. Und diese Traurigkeit, die hat Hand und Fuß. Aber es gibt Traurigkeit, ich möchte es nochmal betonen, die kommt aus einer falschen Haltung bei mir selber. Auf die Traurigkeit können wir verzichten. Hebräer 12, 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Die Erziehung Gottes, wisst ihr, die kann schon hart sein. Bloß Gott ist der Einzige, der weiß, und der Vater im Himmel geht an die Glieder am Leibe Jesu und erzieht sie. Und das ist richtig. Wir erziehen doch unsere Kinder auch. Wisst ihr, wenn du ein Kind machen lässt, was es will, dann wird es gewalttätig. Wird es verdorbt. Du tust ihm Böses im Endeffekt. Und der Herr macht genau das Gleiche. Er bricht unseren eigenen Wille durch bestimmte Maßnahmen. Dass wir, ich sage es mal vorsichtig, geistlich überleben, dass wir Frucht bringen, dass wir etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, wenn Gott züchtigt, da steht bei züchtigt das Wort, wo unser Fremdwort Pädagoge herkommt. Das heißt, wenn er uns erzieht durch Züchtigung, durch harte Maßnahmen, dann sagt die Bibel, dann ist es keine Freude, sondern es scheint für die Traurigkeit bestimmt zu sein. Aber jetzt kommen wir wieder, Kampf und Sieg, Traurigkeit, Freude. Danach gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, wer ist denn geübt? Der das oft hat. Will ich das oft? Nein. Aber manchmal muss es Gott so geben, dass er mit mir zurechtkommt. Ich sage manchmal zu den Leuten, man muss, das was mir mein Chef gesagt hat, also du hast ja kein Verständnis dafür. Er hat mich mal angeschrien, wie sonst was, und ich war per Du mit ihm und sagt zu mir, ich habe mich beschwert, dass er mich fies behandelt hat. Da schreit er mich an und sagt, sei doch froh, dass ich das mache. Na, ich denke, ja, was soll das jetzt sein? Dann sagt er, wenn du mir nicht im Herzen liegen würdest, würde ich gar nichts sagen. Dann sagt er, würde ich einfach mit dir gar nicht reden. Höchste Strafe, Verachtung, ich rede mit dir gar nicht. Wisst ihr, das ist so. Es ist oft so, wenn Gott uns Anfechtung schickt, dann ist es ein Zeichen, dass wir ihm im Herzen liegen und dass er mit uns ein Ziel hat. Eigentlich müssen wir dann sagen, dann, du bist zu beneiden, wenn du Anfechtung hast, die so stark ist, dass du traurig bist. Das ist Matthäus 5, 4. Nehemia ist eins der Kapitel, wo es immer wieder darum geht, durchzukommen. Du siehst hier, wenn du jetzt das Ganze liest, die ganzen Texte, was ich gelesen habe, Esra, Nehemia, die ganzen Dinge, dann siehst du, dass das Wort Gottes, wenn ein Mensch plötzlich mit dem Wort Gottes in Berührung kommt, es ist so, sobald man es dir erklärt, du verstehst, dann kannst du sagen, du hast einen Schock. Wisst ihr, wenn ein Mensch mal begreift als erstes, dass ich auch nach der Wiedergeburt trotzdem noch eine Sündernatur habe und trotzdem noch übel handeln kann und gar nicht so heilig bin und gar nicht so gut bin, wie man immer denkt, sondern dass da wohl das Fleisch handeln kann, dann kann es sein, dann wird man traurig. Das eigene Versagen ist eine große Quelle der Traurigkeit. Wenn das aber wieder bewirkt, dass ich Buße tue, zum Jesus gehe, dann bin ich wieder glückselig, wenn so eine Traurigkeit geschieht, weil das ist dann von Gott zugelassen, Hebräer 12. Ganz wichtiges Kapitel und ein ganz wichtiges Buch ist der Prediger. Und Prediger 7 ist auch ein ganz wichtiges, sagen wir, vielleicht mit das wichtigste Kapitel im Prediger oder eines der ganz wichtigen. Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Wer sagt es? Der Salomo, der selber sagt, ich habe alles, was man will. Ich habe mir jedes Vergnügen gegönnt. Ich habe mir alles angesehen, was ich wollte. Ich habe alles getan, was ich wollte. Ich habe alles ausgelebt. der Mensch, der wohl die rauschendste Feste hatte und alles, der sagt, Kummer ist besser als Lachen. Merkt ihr etwas? Das ist Erfahrung. Wisst ihr, manchmal denke ich, wenn ich so ein bisschen unkontrolliertes Lachen höre, dann denke ich manchmal, naja, warte nur ein Weilchen, nur ein kleines Weilchen, dann hört es auf. Und meistens geht es ganz schnell, kommt der Dämpfer. Die Alten haben das gewusst. Ich lese eine Stelle, wo nicht auf dem Zettel ist, Hiob 5, 11. Das sagt die Schrift. Er erhöht die Niedrigen und die Leidtragenden erlangen das Heil. Da steht Yasha, das ist im Hebräischen das Wort für Rettung. Also das heißt, es kann sein, du wirst erniedrigt, du musst unten durch, du trägst Leid, aber der Herr rettet dich dann aus dieser Situation. Wisst ihr, manchmal muss ich unten durch, dass ich überhaupt gerettet werden kann. Es gibt Situationen, wo, wenn du auf dem hohen Ross bist als Mensch, der Herr dich gar nicht retten kann. Er muss dich in den Zustand bringen, dass er dir helfen kann. Und als Jakobus das berühmte erste Kapitel über die Erfechtung geschrieben hat, es fängt ja in Kapitel 2 an, wo er sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Wie soll ich vorstellen? Lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Weil diese Erfechtung bewirkt ja wieder Traurigkeit, die bewirkt ja wieder unter Durchgehe. Was meint ihr? Was ein normaler Mensch empfindet, was David empfunden hat, als er in 2. Samuel 24 und 1. Chronik 21 diese Volkszählung losgelassen hat und Gott fragt ihn, was willst du? Und jetzt muss er eine Entscheidung fällen. Will er, dass er Ärger hat? Oder darf es aufs Volk treffen? Und dann fällt die Entscheidung, dass Gott 70.000 seiner Leute töten muss wegen seinem Fehler. Könnt ihr euch vorstellen, dass da eine ungeheure Traurigkeit über den Menschen kommt, weil er sagt, wegen meinem Egoismus müssen so viele und so viele Leute sterben, leiden und ein Elend haben. Wisst ihr, und oft ist so, ich löse Traurigkeit aus. Aber, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Ob diese Traurigkeit dann von Gott gewollt ist und vorhergesehen ist, oder ob es einfach eine Traurigkeit ist, die ich vermeiden könnte, weil die, wo von Gott vorhergesehen ist, die, wo von Gott gewollt ist, das ist die, wo er sagt, glücklich zu preisen bist du, wenn das da ist. Die, wo sinnlos ist, da sagt er das nicht. Ich denke, das ist ein Punkt, wo man einfach auch sensibel werden muss mit der Heiligen Schrift und gucken muss, an welchem Punkt darf ich jetzt auch emotional, seelisch auf das reagieren, wo nicht. 1. Petrus 1,6. Denn dann werdet ihr euch jubelnd freuen, dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, jetzt habt ihr mancherlei Anfechtungen. Mancherlei heißt ja, A, viele, B, verschiedenster Art. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich bin ein Typ, ich bin eher ein Krieger. Also ich akzeptiere, dass das so zugeht. Aber es gibt einen Punkt, da habe ich einfach die Nase voll. Da sage ich jetzt wie meine Ruhe. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt nicht kämpfen. Wisst ihr, aber er sagt, es ist etwas, das sein muss. Habt ihr das gelesen? Sein muss. Es muss sein, dass ich in mancherlei Anfechtungen Kampf habe, der auch zu Traurigkeit führt. Nämlich mit dem Ziel, dass ich dann im Glauben bewährt werde und dann kommt die überfließende Freude, nämlich Vers 8, da sagt er, dass ihr euch jubelnd freuen werdet. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es gibt Dinge, da schlägt die Traurigkeit hier auf der Erde noch, solange ich im Fleisch bin, solange ich lebe, in Freude um. Es gibt aber Dinge, da kommt die Freude erst im Himmel. Also ein Beispiel, das hat mich tief erschüttert. Und das ist halt Apostelgeschichte 14, 22, durch viele Trübsale ins Reich Gottes einge. Da hat ein Mann, ein klarstehender Gläubiger, hat jahrelang um seine Kinder gekämpft. Er hatte 7 Kinder. Und er wollte einfach, dass sie zum Glauben kommen, dass sie den Herr Jesus findet, und hat gekämpft ohne Ende, hat alles getan. Und es hat alles keinen Wert gehabt. Und irgendwann ist er krank geworden, lag auf dem Sterbebett, und es ist wieder nichts passiert. Vielleicht hat er die Hoffnung, wenn er jetzt todkrank ist, dass die Kinder kommen und nachgeben. Nichts passiert. Er ist gestorben. In dem Bewusstsein, alle meine Kinder sind verloren. Alle meine Kinder wollen nicht. An der Beerdigung haben sich alle 7 bekehrt. Wisst ihr, wo er gejubelt hat? Im Himmel, nicht hier. Und es gibt Dinge, da muss man Traurigkeit einfach ertragen. Weil der Herr sagt, glückselig, wenn du eine Traurigkeit hast, die biblisch ist, die von Gott gewollt ist, dann glückselig bist du zu preisen mit dieser Traurigkeit. 1. Thessalonicher 3,3. Damit niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Die Bibel sagt also klipp und klar, Anfechtung und auch Kampf, der zur Traurigkeit führt, ist unser Los. Wissen, da brauchen wir jetzt nicht schön tun und sagen, naja, wenn ich Gott diene und du richtig stehst vor Gott, es gibt ja diese unsinnige Lehre, wenn ich Gott diene, klappt mir alles, wenn ich Gott nicht diene, geht es schief. Das ist völlige unsinnige Lehre. Die Bibel kennt sowas nicht. Sondern du kannst Gott vollkommen dienen, du kannst vollkommen in Ordnung sein, wie ein Hiob, und trotzdem passiert's, dass dir alles schief geht. Ja, ist das ein Zeichen? Ist doch kein Zeichen, dass du mit Gott nicht in Ordnung bist. Das ist ja gerade das Problem. Und wenn du dann merkst, es ist Erziehung Gottes, und du merkst, die andere sagen dir, du bist nicht in Ordnung mit Gott, dann kommt Traurigkeit. Wisst ihr, aber auch da gilt die Glückseligpreisung. Glückselig, wenn du das aushältst und dem Herrn trotzdem dienst. 2. Thessalonicher 1,4. Da sagt er wieder, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in alle euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Mutter, 2. Timotheus 3,12 sagt, jeder, der gottselig leben will in dieser Welt, wird verfolgt werden. Das ist ein Normalzustand. Jeder, der Gott dient, hat Anfechtung. Jeder, der letztendlich wirklich hier einen geistlichen Weg geht, wird diese Anfechtung haben und wird dann auch entsprechend Traurigkeit haben. Die nächste Stelle heißt Psalm 66, 12. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Es kann sein, dass Gott aus geistlichen Gründen, aus erzieherischen Gründen, Menschen über mein Haupt fahren lässt. Und da steht nicht Adam, der normale Mensch. Da steht Enosch, und das ist der böse Mensch. Hebräer unterscheidet ganz genau, der Adam ist der neutrale Mensch und Enosch ist der böse. Das heißt, Gott kann mich auch dem Bösen ausliefern, dass ich traurig bin, dass ich gequält werde. Weißt du, das sind Kleinigkeiten. Ich grüße meinen Nachbar und er grüßt mich nicht. Was machst du jetzt? Das ist was, wo ich fast durchdrehe. Aber ich habe es jetzt gelernt. Ich kann lächeln und weiterlaufen, macht mir nichts mehr aus. Aber dann, wenn eine Stunde kommt, wo ich sowieso schon angeschlagen bin, dann macht es mir wieder was aus. Gell? Aber mit dem musst du leben. Es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern. Es gibt keine Verheißung, dass die bösen Menschen, nur weil ich gläubig bin, plötzlich lieb zu mir sind. Die gibt es leider nicht. Psalm 77, 11. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir. Mir ist am liebsten, wenn alles beim Alten bleibt. Ich bin ein Gewohnheitstier. Ich gehe in der Regel 20 Jahre zum gleichen Metzger, 20 Jahre zum gleichen Friseur, bis er pensioniert wurde. Mal alles gleich. Ich bin ein Gewohnheitstier. Unter Strich seit, schätze, 10 Jahren alle meine Bibel gleich. Hat natürlich einen Vorteil, jetzt finde ich alles. Wenn ich den Alte finde, die älter waren, finde ich es nicht mehr so richtig, weil da war ich ein bisschen anders. Also ich bin ein Gewohnheitstier. Und jetzt plötzlich will Gott, dass sich was ändert. Jetzt musst du Änderungen in Kauf nehmen, die gravierend ist. Was machst du? Wisst ihr, ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung von stiller Zeit, zum Beispiel geistlich. Und wenn das nicht läuft, Weil ich zum Beispiel irgendwo bin, wo ich das gar nicht mitnehmen kann, was ich normal mitnehme. Das geht gar nicht. Jetzt sagt man dir zum Beispiel, du kannst eine kleine Tasche mitbringen, der Rest weg. Geht bei mir schon mal fast gar nicht. Jetzt musst du alles ändern. Das ist auch bei mir so ein Punkt, da bin ich dann gefrustet, traurig und weiß oft nicht, was ich machen soll. Jetzt sagt aber die Bibel im Psalm 62,2, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung, nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Und dann erklärt sie einfach, egal was hier passiert, ich muss mich mit dem Herrn auseinandersetzen. Ich darf jetzt nicht hingehen und einfach sagen, naja, es muss gehen, wie ich will. Weil wenn ich meinen Dickkopf durchsetzen will und dann Traurigkeit kriege, da ist keine Verheißung. Die Bibel sagt es zwar in Matthäus 5, Vers 4 nicht, aber etwas ist klar. Die Traurigkeit, die hier gemeint ist, ist eindeutig die Traurigkeit, die in Ordnung ist. Es gibt Traurigkeit, die ist nicht in Ordnung, die kommt aus der Sünde. Und er sagt nicht glückselig, wenn du traurig bist, weil du gesündigt hast. Das sagt die Bibel nicht. Sondern sie sagt, Psalm 25,3, keiner wird zu Schatten, welcher Gottes hat. Wenn ich dann lerne, durch die Anfechtung auf Gott zu vertrauen und die Traurigkeit dann umschlägt, weil der Herr eingreift, dann ist das wunderbar. Wieder in 2. Korinther 1,10, da sieht man beim Paulus ganz einfach, hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns noch ferner retten wird. Das steht im griechischen Wort, das heißt Ruomai, das meint Retter aus der Not, aus der Situation. Und der Mann, der sagt, er hat unablässige Traurigkeit, dass Israel sich nicht bekehrt. Jetzt müsst ihr mal in der Apostelgeschichte nachlesen, wie viel dieser Situationen, wo er wirklich in Todesgefahr kam, er wurde ja gesteinigt, die haben ja die Absicht gehabt, ihn umzubringen, wie viel das von denen Leute kam, um die er getrauert hat. Das ist eine Traurigkeit, da ist der volle Segen Jesu drauf. Glückselig, wenn du so trauerst, wenn du wirklich um Leute kämpfst und darum traurig bist, selbst wenn sie dir Böses tun. Mutter, das ist ein Niveau von Traurigkeit. Und etwas muss man immer ganz sich vergegenwärtigen. 1. Korinther 10,13, wo die Bibel sagt, dass Gott uns nicht über unser Vermögen versucht lassen werden wird, sondern es wird immer so geschehen, dass ich es ertragen kann. Und auch Traurigkeit heißt nicht, dass ich untergehe. Sondern Traurigkeit kann manchmal auch etwas sein, wo mein Herz zur Ruhe kommt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal musst du traurig sein, dass du zur Ruhe kommst. Und ich sage es mal so, das ist halt das, was einem nicht gefällt. Die Klagelieder 3, das ist für mich das hohe Lied der Traurigkeit und das hohe Lied des Überwindens, des Sieges danach. Das sagt er in Vers 21, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Aber da steckt doch drin, wir wurden aufgerieben. Wir haben Niederlage gehabt. Wir haben wirklich versagt. Da ist etwas geschehen. Gott musste uns widerstehen. Er sagt, aber jetzt musst du deinem Herz sagen, trotz dieser Traurigkeiten, das ist das Buch der Traurigkeit, Klagelieder, darum heißt es Klagelieder, sagt er, ich muss von meinem Herz sagen, es sind doch Gnadebeweise. Dass du überhaupt noch da bist, ist Zeichen, dass Gott mit dir noch einen Weg hat. Der redet dann von dieser Barmherzigkeit, die Vers 23 jeden Morgen neu ist, seine Treue ist da. Und dann sagt der 25, der Herr ist Güte gegen die, welche auf ihn trauen, gegen die Seele, die ihn sucht. Und dann sagt er, gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Also manchmal ist es einfach so, manchmal musst du in deiner Traurigkeit warten, bis der Herr eingreift. Und es gibt eine unzählige Art, etwas zu zerreden. Es ist auch manchmal richtig, nichts zu sagen. Schweigend traurig zu sein und etwas zu durchleben. Wisst ihr? Er sagt hier, er sitze einsam und schweige, Vers 28. Da meint er natürlich jetzt, vor allem auch die jungen Leute müssen es lernen, sagt er vorher. Wenn er es ihm auferlegt, er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Und er erklärt in 32, wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnade. Und da steht, Gnadenbeweise eigentlich, da steht wieder Chesed, das Wort für die Bundesgnade. Das heißt, aufgrund der vollkommenen Erlösung kann ich damit rechnen, dass der Herr mich durchbringt. Gell? Und das ist halt das Problem. Und zwar der Grundsatz, bis ich weiß, was ist Sache. Wisst ihr, ich kann jetzt traurig sein, weil ich es noch nicht begriffen habe. Wenn ich es dann begreife, dann schlägt die Traurigkeit um, weil ich begreife, es ist die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die mir etwas auferlegt. Oder ich bleibe traurig und sage, ich traure jetzt um den, dass er nicht zum Glauben kommt. Das ist vor Gott her richtig. Wisst ihr, dann muss ich das ertragen. Und solche Traurigkeit, das ist das, was Gott dann lobt und sagt, glückselig, wenn du sowas hast, wenn du eine Traurigkeit hast, die biblisch in Ordnung und biblisch zu rechtfertigen ist. Da kommt als Problem, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wisst ihr, wenn ich das nicht glaube, jetzt sage ich es mal hart, dann werde ich traurig, wenn es mir dreckig geht. Wenn ich das aber glaube, dann wird die Traurigkeit umschlagen. Aber es gibt Traurigkeit, die geht nicht weg. Zum Beispiel beim Paulus, die Trauer um Israel, dass sie nicht bekehrt. Die Trauer um die Kinder, dass sie nicht bekehrt. Oder um die Eltern. Entschuldigung, das ist einfach eine Traurigkeit. Das zeigt aber, was zeigt die Traurigkeit? Dass mir diese Menschen am Herzen liegen. Und von daher ist es gut. Und das ist das, was der Herr lobt und sagt, glückselig, weil du wirst dann getröstet werden. Da kommen wir gleich drauf. Psalm 84, 7. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, Jammertal, hat Luther übersetzt, machen sie es zu lauter Quellen, lauter Brunnen. Darum kommt die Stadt der Schweiz da. Das heißt, man muss das einfach nüchtern und sachlich sehen. Wenn du mit der Traurigkeit richtig umgehst, geistlich, und die Glückseligpreisung Jesu annimmst für dich und sagst, manche Traurigkeiten, die sind von Gott sogar gewollt, die sind verordnet und ich muss da jetzt durch. Ich darf nicht perfektionistisch sein, nicht meinen Dickschädel durchsetzen, sondern es geht so, wie Gott will. Und wenn das von Gott verordnet ist, dass ich eine Phase der Traurigkeit des Kampfes habe, dann muss ich da einfach durch, kostet es, was es wolle. Weil Psalm 126, 5 sagt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wir haben früher ja massiv Straßenmission gemacht. Und zwar immer um den AC-Kaufpark rum, Samstagmorgen. Auch vor Evangelisationen. Wenn du das siehst, wenn du dauernd Leute anredest und du kriegst dauernd eine Abfuhr, das ist einfach die normale Reaktion, dass du frustriert wirst, dass du traurig wirst. Und ist normal. Aber du darfst dich nicht abhalten lassen, dann erst recht. Weil Gott will sogar, dass ein Teil dieser Traurigkeit nicht weggeht. Und zwar, weil Offenbarung 7, 17 heißt es, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden, sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das kommt dann in der Parallelstelle in der Offenbarung am Schluss nochmals. Dann endgültig im Himmel, Offenbarung 21, 4. Es ist einfach so, es muss auch in der Ewigkeit Tränen geben, die der Vater im Himmel uns abwischen können. Es gehört zum Leben, auch zum geistlichen Leben, dass eine bestimmte Traurigkeit hier nicht geregelt wird. Was für Tränen soll denn der Herr uns abwischen, wenn keine da sind? Das ist einfach normal. Jetzt sagt der Herr Jesus etwas Wunderbares. Er sagt, glückselig sind die Trauernden, die hier diesen Kampf haben und diese Kämpfe und aufgrund dieser Kämpfe auch traurig sind. Ich sage es mal vorsichtig. Es war für mich, als ich zum Glauben kam, ein riesiger Kampf 1974, als ich plötzlich im Geschäft sagen musste, ich mache das nicht, ich mache jenes nicht. Wenn ihr jetzt in die Wirtschaft geht, gehe ich nicht mit, das mache ich nicht. Das ist aber schon auch traurig, weil irgendwo wirst du zum Außenseiter. Aber da ist diese Traurigkeit, die ist vor einer großen Verheißung, weil er sagt, dann wirst du getröstet werden. Ich kam einmal aus einer Geschäftsversammlung. Ich hatte die Nase vor diesem Dreck so voll. Darum bin ich so allergisch, wenn sie jetzt im Reich Gottes versuchen, die Geschäftsmethode einzuführen. Nämlich ganz viele Missionswerke und Bewegungen. Man hat nichts anderes, als das man bei uns schon vor 30 Jahren in der Bank gemacht hat. Marketingmethode und so ein Quatsch. Ich bin raus, ich hatte die Nase so gestrichen voll. Ich konnte es manchmal nicht mehr ertragen. Und ich werde es nie vergessen. Da bin ich in die Versammlung gekommen und wir waren bloß, glaube ich, 5 Leute oder 6. War ganz mini. Und dann sagt jemand, Jetzt singen wir das Lied, einer, den Gottes Gnade fand. Ich kann es bloß erklären. Das ist gewesen, wie wenn meine Seele ausgetauscht wurde. Ich war traurig, ich war frustriert, ich war am Ende. Da haben wir das Lied gesungen und wo das Lied rum war, war ich voll da. Wisst ihr, Gott tröstet. Und er sagt hier klipp und klar, die trauern, die werden von ihm getröstet. Aber auch wieder individuell. Wenn Gott mich nicht tröstet, dann muss ich klären, warum tröstet er mich nicht? Ist meine Traurigkeit falsch? Ist das eine fleischliche Traurigkeit? Ist das eine Traurigkeit, die kommt von mir oder von meiner Sünde? Oder ist es eine Traurigkeit, die Gott will, dass ich sie habe? Das kann man klären, das ist kein Problem. Und dann sagt er hier, dann wirst du getröstet werden. Da steht Parakaleo. Para heißt daneben. Und Kaleo ist der Ruf, dass du gerufen wirst. Das heißt, ich rufe dich auf die Seite, heißt es praktisch. Es muss sich vorstellen. Es gibt zwei Worte für trösten oder ermahnen. Parakaleo ist das Milde, wo Gott mich auf die Seite nimmt und seelsorgerlich mit mir redet. Das kommt von der Wortwurzel der Paraklet, der Tröster, der Heilige Geist. Und die zweite Form, ich habe die am Schluss dann auf der letzten Seite mit Bibelstelle damals nachschlagen können, die heißt Nuteteo, das ist was ganz anderes. Das heißt ganz scharfes Gewisserreden, also wirklich ins Gewisserreden. Wobei die Kraterschärfe wieder von der Situation abhängig ist, aber auf jeden Fall ist schärfer wie Parakaleo. Das, was er hier meint, er sagt, wenn du traurig bist, werde ich dich trösten im Sinne von Trost. Und zwar so, wie es gefasst ist. Und dieser Trost, der hat etwas, wie soll ich das erklären? Da passiert dann etwas, zum Beispiel, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie soll der Herr dich trösten? Dann hätte ich nicht gesagt, ich will jetzt ein Lied hören. Wisst ihr, ich hätte gesagt, trösten kann mich nur, wenn dieser Dreck endlich aufhört. So bin ich. Ich bin Pragmatiker. Ich will, dass es aufhört. Gott hat es nicht aufhören lassen. Das ging weiter, jahrelang noch. Sondern er hat die Situation genommen und hat mein Herz verändert. Und das ist der entscheidende Punkt. Matthäus 5,4 heißt, wenn du diese Traurigkeit erträgst, die von Gott vielleicht zugelassen und letztendlich auch verordnet ist, und wenn du dich geistlich verhältst, dann wird er dich so trösten, wie es angemessen ist und wie du es brauchst in dieser Situation. Das ist Parakaleo. Ist ja, das kann Hunderttausende von Spielarten haben. Ich habe zum Beispiel immer wieder auf Verkaufsfordernde, auf Seminare für Führungskräfte, das ist alles der gleiche Unsinn. Entschuldigung, wie ich so sage. Ich sage nicht, das sollte nicht hingehen, wenn er einen bestimmten Beruf hat. Du musst ja hingehen, du kannst ja nicht sagen, ich gehe da nicht hin. Aber für mich war das, ich sage es einmal so, Höchststrafe ist so schlimm wie Heringschwänze essen. Ich habe als Kind Heringschwänze mal gekriegt, das ist für mich das höchste aller Gräuel, essensmäßig. Und so war das. Wisst ihr, das war für mich so eine Überwindung, schon wie ich hingegangen bin. Einer, der hieß Professor Dr. Karl nochmal was, und das ist ein Mensch gewesen, das hältst nicht aus. Der hat uns auch reingelegt, das war ein Softie. Wisst ihr, der hat Musik gespielt, das war alles wunderbar. Und dann hat er gesagt, jetzt bringen Sie Ihre Teppiche mit. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, hat mich gemeldet, hat gesagt, warum ein Teppich? Ja, wissen Sie, wir machen meditative Übungen, aber das ist gar nicht schlimm, ist alles ganz harmlos. Und ich sage, meine nicht. Und dann war ich doch neugierig. Dann hat er mir nach vielem Kampf hat er mir gestattet, dass ich es nicht machen muss. Dann habe ich gesagt, aber ich möchte zugucken, ich möchte sehen, was ihr macht. Hat er mich rausgeschmissen. Und ein zweiter Gläubiger, der dabei war, war ein Mann von der Altpietisten, mit dem habe ich hinterher geredet. Und der hat mir dann erzählt, sagt, es war eindeutig fernöstliche Meditation, also Yoga-artig, es war Okkult. Gell, nein, natürlich, dann kriegst du wieder Einladung zu so einem Seminar und dann... Wer ist der Referent? Professor Dr. Karl, nochmal was. Gell, dann wirst du traurig, dann wirst du resignieren, dann sagst du, oh Herr, weißt du, du hast ein Trost, wäre für mich jetzt gewesen, Seminar ist abgesagt, haben wir auch schon gehabt. Nein, die Traurigkeit bleibt, du musst hin. Was machst du jetzt? Gell, das ist das, was, da wird es bei mir schwierig. Ich war vor, habe ich zum Herrn geschrien. Wisst ihr, so nah wäre ich gar nicht zu meinem Jesus gekommen, wenn das nicht gewesen wäre. Diese Traurigkeit hat mich gewirkt, als ich zum Herrn geschrien habe. Und ich komme zur Tür rein, mein Professor kommt um die Ecke und schreit schon vor weitem: Herr Kaufmann, Sie brauchen gar keine Sorge haben, wir werden diese Dinge nicht mehr machen. Gell? Ist doch herrlich, oder? Sander Moll lief's klasse, der Mann ist vor Freude statt. Ich habe den kannt und der war super, der war mir wohlgesonnen. Ich denke, der ist ja ein ganz netter und ganz toller. War auch so. Und ich habe dann Freude gehabt und habe hinterher jedem ein Traktat zugeschoben und so, habe ein bisschen gewildert auf diesem Seminar. Und dann steht er mit im Raum, hat referiert, ich stand hinter ihm. Und das war gut gemacht. Plötzlich greift er in seine Brusttasche rein, zieht ein Traktat von mir raus und dreht sich blitzartig rum und knallt es mir vor die Nase und sagt: Was ist das? Und das war wunderbar. Da kam der Trost Gottes völlig anders. Natürlich war ich frustriert, gell? Jetzt hat er dich öffentlich gepackt. Und plötzlich hat der Herr mir nur einen Satz in Erinnerung gebracht. Ein Angebot kam raus bei mir. Ich sage es mal ganz hart, ich bin nicht so schlagfertig von Natur. Wenn du mich auf dem Gang ansprichst, kriegst du irgendwas Übels, das ist bekannt. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Das Traktat genommen, wieder in die Brusttasche gesagt, danke, hat weitergemacht. Aber jetzt kommst du zum nächsten Seminar. Dann kommst du zum dritten, dann kommt ein dritter Mann, der macht meditative Übungen. Ja, wieder Widerspruch eingelegt. Dann hat er gesagt, na marschieren wir statt meditieren. Naja, also mir hat das gefallen, aber dann merkst du, die anderen sind frustriert mit dir. Mir hat dann um den Tisch rum marschieren müssen, wie die Verrückte. Der hat das eiskalt gemacht mit Musik. Wisst ihr, dann kommt Traurigkeit und Frustration, weil jetzt gucken dich alle blöd an. Der Fromme hat wieder was ausgelöst. Aber ich habe da einfach gelernt, ich kann nicht bestimmen, wenn ich traurig bin, wenn ich diese Anfechtungen, wenn ich diese Kämpfe habe, wie tröstet der Herr mich? Ich habe jetzt so ein Ding gehabt. Ich war traurig ohne Ende. Ich musste wegen dieser Konferenz in Ostern, musste ich den Felix Manns fertig machen, der oben liegt, die Heftle. Und da war eine Hektik, dann ist mir der Computer kaputt gegangen, der Bildschirm, also alles. Dann habe ich viermal versucht, einen Computerbildschirm zu kaufen. Man glaubt es nicht, erst nach dem vierten Mal ist es mir gelungen, dass das Ding tut. Also das passiert normal nicht. Gell? Da hast du gemerkt, da ist Angriff ohne Ende. Und ich war dann hektisch und ich bin Hektiker. Gell? Und dann hatte ich endlich alles und im Auto drin und dann fahre ich in die Garage rein und habe gemerkt, dass ich die Hintertür offen habe. Und das tut dem Auto nicht so gut. Gell? Das Auto hat bisher keine Macke gehabt, jetzt hat es eine Macke. Ach, geil. Und dann hast du Traurigkeit und dann hat alle gesagt, warum regst du dich auf? Sieht man ja fast nicht, gell? Aber mich hat es halt geärgert. Ein Perfektionist ärgert es. Jetzt war, glaubt ihr, wie der Herr getröstet hat, was er gemacht hat? Etwas ganz, ganz Parakaleo. Jetzt ist mir am Parkplatz nochmal einer vorne nachgefahren. Ihr lacht, aber das war dann so, plötzlich hat mich das andere nicht mehr interessiert. Wisst ihr, und das hört sich vielleicht lustiger, für mich war es nicht lustig. Wisst ihr, ich habe den Kopf kennt gehabt, zuerst. Aber es gibt etwas, und das ist ein ganz zentraler Punkt bei der Bibelstelle, Matthäus 5, 4. Wenn du in Traurigkeit bist, wenn du Frust hast, wenn du auch unter durch musst, du musst dem Herr überlassen, wie er tröstet. Der Heilige Geist ist der Paraklet, der Tröster. Und er entscheidet, wie er dich tröstet. Wenn ihr jetzt einmal die Bibelstelle alle anguckt, habt ihr jetzt nicht aufgelistet, dann könnt ihr hier sehen, wie eigentlich der Herr jedes Mal, egal was du machst, in einer anderen Art und Weise einen Trost gibt, wo du es gar nicht denkst. Und zwar, er gibt hier Trost, wisst ihr, wie soll ich es nennen? Es ist einfach anders, wie man denkt, und es ist anders, wie man geistlich sich oft vorstellt. Weil damit komme ich in eine gewisse Abhängigkeit zu meinem Jesus, dass er macht letztendlich, was im Endeffekt er für richtig hält. Und dadurch lerne ich dann, dass denen, die Gott lieben, wirklich alles zum Besten dient. Wenn er Paulus anguckt, zum Beispiel, Paulus wird einmal gesteinigt, dass er fast stirbt. Er steht auf, predigt weiter. Wisst ihr, ihr müsst einfach mal den Paulus gucken. Dann ist er wieder im Gefängnis in Philippi. In Philipperbrief kommt es ja nicht so raus, aber in Apostelgeschichte 16 siehst du das dramatisch, wie es rauskommt. Und zwar, er ist einfach so, dass er im Endeffekt bis Mitternacht braucht. Die haben wir oft überlegt, warum braucht er bis Mitternacht, bis er Gott loben und preisen kann? Das ist das Problem. In der Traurigkeit brauchst du manchmal Zeit, bis dein Herz so auf der Herr ausgerichtet ist, dass er dich trösten kann. Dann greift Gott so gewaltig ein, dass ein Erdbeben kommt, die Gefängnistüre sich öffnet, die Fessler weggeht und der Gefängniswärter sich sogar bekehrt. Also mehr kannst du nicht erwarten. Aber es kann auch sein, es passiert gar nichts. Gott bringt einfach dein Herz zur Ruhe. Das ist seine Entscheidung, wie er dich tröstet, wie der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt. Und entscheidend ist, er sagt hier klipp und klar beim Matthäus 5,4. Erster Punkt. Diese dauernde, ich sage mal, Vorkommnisse von Traurigkeit, wenn du die hast, wenn du die biblische Traurigkeit hast, wenn du einen biblischen Kampf hast, dann bist du glückselig, dann bist du zu beneiden, weil damit bist du Gottes Kind, damit bist du echt. Das sagt Hebräer 12,4. Aber wenn du das dann hast, dann wird er dich trösten. Und da sagt er was ganz Einfaches. Er sagt nur, das Wort trösten steht in der Zukunftsform. Er sagt nur, er wird dich trösten, zukünftig. Aber er sagt nicht, das ist jetzt ganz wichtig von unserem Text her, da wäre ein Auristand drin. Er sagt nicht, wenn du traurig bist, dann tröstet er dich sofort. Das ist jetzt ein zentraler Punkt von der ganzen Sache. Er sagt praktisch, er wird es zukünftig tun. Wann er es tut, wie lange ich eine Traurigkeit aushalten muss, ist nicht meine Sache, kann ich auch nicht beschleunigen. Das entscheidet er. Wieso, jetzt kommt das. Herr, mach mit mir, was du willst. Ich bin dein Sklave. So wie der David gesagt hat, hast du es ihm geheißen? Wenn du es ihm geheißen hast, dann darf er es 10-mal tun, dann darf er es 20-mal tun, dann darf er es 30-mal tun. Ich muss es ertragen. Zu der Traurigkeit gehört ertragen und kindlicher Glaube, Gott macht keinen Fehler. Zu seiner Zeit wird er hingehen und wird es auflösen. Und zwar so, dass etwas ist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt das Ganze als, ich sage es mal vorsichtig, Paket sehen, dann muss man nüchtern sachlich auch feststellen, diese Traurigkeit generell, selbst wenn ich sie jetzt selber auslöse, und dann biblisch mich trotzdem zum Jesus fliehe, und zum Beispiel selber auslöschen, wenn ich einen Fehler mache. Ich habe mir mal überlegt, das Beste, man tut es nicht. Ich habe mir überlegt, wie viel habe ich Beziehungen zerstört? Was habe ich für Fehler gemacht in meinem Leben? Wenn du da hingehst und das wirklich ernstlich machst, dann kriegst du wirklich Traurigkeit. Und manchmal muss ich einfach sagen, Entschuldigung, ich fliehe, ich gewöhne mir an, sobald auch die Traurigkeit sich mich wirklich packen will, ich fliehe zum Herrn Jesus. Und das ist immer das Sicherste. Wenn dann mein Herz zur Ruhe kommt, dann kann ich auch Traurigkeit ertragen. Ich habe jetzt wieder in der Familie zwei, drei Situationen, wo ich sagen muss, das ist so eine Situation, wo ich normalerweise zum Durchdrehen neige. Und zwar Durchdrehen heißt bei mir, ich schlage dann drauf. Und wenn du nicht draufschlägst, sondern vor Gott in der Traurigkeit verharrst, wie man nicht das auch unterbleibe, standhaft ausharren. Du bleibst einfach drin und erwartest dann, dass er eingreift. Du erwartest gar nicht, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Du erwartest, dass er eingreift. Du überlässt alles ihm. Dann kommt deine Seele irgendwann zur Ruhe. Dann kommt Hebräer, die Ruhe in Christus kommt dann. Langsam kommst du zur Ruhe. Aber da gehört dazu, dass du mit rechnen musst, dass es eine Zeit geht. Dass du einfach die Traurigkeit nicht abkürzen kannst. Und dass du darauf vertrauen muss, dass er in der Zukunft trösten wird. Das heißt, entweder löst er die Situation auf oder er macht, dass ich sie ertragen kann. Das weiß ich ja nicht vorher. Ich weiß das nie. Wisst ihr, und ich sage es einmal ganz vorsichtig. Wenn der Jesus hier sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, dann muss klar sein, es ist ein Dauerzustand, weil wir immer dauernder Kampf sind. Weil wir dauernd Probleme mit unserem eigenen Charakter haben, mit der Sündenatur, weil wir dauernd Probleme mit der Welt haben, weil der Teufel uns dauernd angreift, und weil wir keine Perfektionisten in dem Sinn sind, dass wir alles richtig machen, sondern machen ganz viel falsch. Wir versagen auch ganz oft. Und wenn du das alles siehst, wisst ihr, wenn einmal ein Mensch selber sein Versagen sieht, das ist vielleicht die härteste Traurigkeit. Bei Moody ist das passiert, da ist ein Mann gekommen, der hat sich bekehrt, der einen stundenlangen Gebetskampf gehabt, bis der zum Heil durchbrach, bis er das Heil erfassen konnte. Und nach einer halben Stunde, die haben noch geredet, die Evangelisten, also Senkeau und Moody, geht die Tür auf und der Mann kommt zurück, völlig traurig. Und er sagt Moody zu ihm, warum bist du so traurig? Hast du die Gewissheit wieder verloren? Und er sagt er, nein. Und er sagt er, mir ist jetzt klar geworden, wie viele Jahre ich vergeudet habe. Ich hätte mich viel früher bekehren können, habe es nicht getan. Mir ist klar geworden, was habe ich vergeudet. Wisst ihr, es gibt Traurigkeit, wenn man so etwas ausreifen lässt, eine Traurigkeit, dann kann der Trost Gottes darin bestehen, dass ich ganz einfach beginne, dann mein Leben so auszurichten, dass ich dann eben diese Verschwendung mit der Zeit, mit meiner Ressource, mit meinem Leben nicht mehr dulde, sondern entschieden Herr folge. Und dann kommt der Trost auf eine ganz andere Art und Weise. Dann kommt nämlich eine gewisse Entschiedenheit, wo der Herr dann seine ganze Gnade und sein Segen drauflegt, wo man dann sieht, der schlägt durch. Aber das Wichtigste ist mir bei der Bibelstelle, die Traurigkeit ist ein Dauerzustand. Das heißt nicht, dass ich jetzt dauernd traurig bin, aber sie kommt immer wieder, intervallmäßig. Ich kann die nicht verhindern. Und manchmal ist es so, dass sie einfach vom Reich Gottes her normal ist. Wisst ihr, ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, ich sage manchmal auch zu meiner Frau, jo, wenn ich doch 1870 oder 75 gelebt hätte, wo die Erweckung der Heiligungsbewegung wäre, wenn ich die Bücher lese, dann muss ich sagen, das ist wie mir auf der Leib geschrieben, da würde ich aufblühen. Ich lebe im Jahr 2017, wo alles der Bach runtergeht. Wisst ihr, da wirst du traurig, wenn du siehst auch Bewegungen, wo du kennst, Brüder, wo du kennst, alles geht kaputt. Jetzt musst du das ertragen, jetzt musst du zum Herrn fliehen. Jetzt musst du erwarten, dass er dein Herz trotzdem entschieden erhält, fröhlich macht, dich trotzdem dienen lässt und dass du nicht hier in deiner Frustration und Traurigkeit versinkst. Wie er das macht, wann er eingreift, Entschuldigung, das ist das Problem. Und das ist genauso bei all diesen Glückseligpreisungen. Er sagt nur, glückselig, wenn du diese Kämpfe hast, diese Traurigsein, ich werde dich in der Zukunft trösten, aber er sagt nicht, wann. Wenn das jetzt sowas wäre, dass ich da einmal beten muss, einmal die richtige Haltung einnehmen muss, und dann würde der Herr sofort eingreifen, dann würde beide Bibelstellen in der Zeitform vom Aorist stehen. Tun sie aber nicht. Das ist das Problem. Man kann ja nur das machen, was er wieder im Busch gemacht hat, als sein Haus zusammengebombt wurde. Er ist dann hingegangen und hat gesagt, Herr, warst du das? Und dann hat er Gewissheit gekriegt, ja. Und dann hat er ganz einfach gesagt, du darfst das. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn die Traurigkeit über uns kommt, auch im Kampf, in allem Möglichen, und wir fast verzweifeln und nicht mehr aus noch einwissen, dass wir einfach sagen, Herr, wenn es von dir ist, dann darfst du das, dann nehme ich das an. Gerade die Bruderschaft, mit der ich zusammen geschafft habe, in meiner Anfangsphase vom Gläubigsein, die hat oft auch, oder Kineinlandmission hat das vor allem auch gemacht, die haben sich dann gewehrt. Die haben gesagt, Herr, wenn es von dir ist, nehme ich es von ganzem Herzen an. Wenn nichts von dir, dann widerstehe ich ihm geistlich. Und dann geht auch die Traurigkeit weg. Dann kommt der Trost. Bloß wie es Gott macht, das müssen wir ihm überlassen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir singen dir unseren Liedern, was für ein lieblich Los ist es, dich zu kennen, gerettet zu sein, gewaschen in deinem kostbaren und teuren Blut. Es ist Herrlichkeit zu wissen, wenn wir die Augen schließen oder wenn heute etwas passiert, dass wir dann bei dir in der Ewigkeit sind. Das Erste, was wir sehen werden, dein Angesicht sein wird. Aber du siehst auch, es ist verordnet und es ist unser Los und es ist auch der Wille des Vaters, dass es so geschehen soll, dass wir durch diese Anfechtungen, durch diese Trübsale, aber auch durch diese Traurigkeiten, die dadurch ausgelöst werden, hindurchgehen müssen. Dass aber auch Traurigkeit kommt aus unserer Sündenatur, aus unserem Versagen. Und dass du trotzdem der bist, der uns tröstet, der bereit ist, uns durchzubringen, der bereit ist, uns durch der Heilige Geist rechtzeitig, wenn es nämlich dein Wille ist, zu trösten. Jetzt gib uns einfach Gnade, unten zu bleiben, das alles biblisch zu verstehen, zu ertragen und letztendlich zu dir zu fliehen und in dem vollen Bewusstsein, dass wir dich von ganzem Herzen lieben, dass dann egal ist, was passiert, dass es uns zum Besten diene, dass du mit uns zum Ziele kommen wirst. Du wirst uns auch nie über unser wirklich Vermögen, das ja oft gering ist, versucht werden lassen, sondern du wirst es zum guten Ende bringen. Du bist der gute Hirte. Wir beten dich dafür an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.